Wachstum, Globalisierung und Superlative. Im zweiten Teil meines Laphroaig-Specials widmen wir uns legendären Persönlichkeiten der Whisky-Welt und ihrer Rolle im Zeitalter der Großkonzerne. Hallo, moin und herzlich willkommen zur zweiten Laphroaig-Teilfolge von der Refried Ramcast. Ich bin Philipp und diesmal geht es darum, ob und wie man als Brennerei dem eigenen so wichtigen Charakter treu bleiben kann, wenn man einen der bekanntesten und meistverkauftesten Single Malt Scotch Whiskys der Welt produziert. Wir waren ja in der letzten Folge Anfang der 1900er stehen geblieben, als Peter Mackey die Malt Mill errichtet hat als direkte Konkurrenz zu Laphroaig. Und wie sich Laphroaig jetzt aus diesem Konkurrenzverhalten und aus diesen daraus entstehenden Problemen befreien konnte oder befreit hat, damit geht es jetzt weiter. 1921 übernimmt Ian Hunter endgültig alleinig sozusagen die Führung der Laphroaig-Brennerei. Ihr erinnert euch, der war ein paar Jahre vorher schon nach Islay gekommen, um Mrs. William Hunter und Catherine Johnston, also den Schwestern von Dougal, die dann die Brennerei nach seinem Tod übernommen haben, um denen zu helfen. Und 1921 hat er dann eben die Brennerei alleine übernommen. Und Ian hatte so ein bisschen ein Problem, denn zum einen diese ganzen Rechtsstreitigkeiten mit Lagavulin haben ganz schön viel Geld gekostet. Und dann kam ja noch dazu, dass die Malt Mill trotz allem ganz gut funktioniert hat und mit Lagavulin und Mackey und Co. eben ein großer Abnehmer für Laphroaig weggebrochen war und damit natürlich auch eine Menge Einkommen und Umsatz verloren gegangen ist. Hinzu kam, dass Mackey und Co. echt nicht nachgelassen haben, Laphroaig zu ärgern, so gut es ging. Die haben mit ihrem Whitehorse weiterhin ganz gut Geld verdient. Und die haben ja nicht nur Whitehorse verkauft, sondern auch andere Blends. Das war ja auch schon ein recht großer Konzern. Und mit dem Geld, was sie verdient haben, haben sie immer wieder versucht, das Land, auf dem Laphroaig steht, zu kaufen, um damit auch die Brennerei zu kaufen. Und es war immer ein Riesen-Hassel zuzusehen, dass das eben nicht passiert, weil Mackey und Co. finanziell immer besser dastand als Laphroaig selber. Und wenn es darum ging, das Land weiter zu verpachten oder zu versteigern oder wie auch immer, hat Mackey und Co. immer mehr Geld geboten, weil die einfach mehr Geld hatten. Und es war immer sehr, sehr schwer sicherzustellen, dass es nicht an diesen Konkurrenten ging. Das alles hat dazu geführt, dass Ian Hunter sich wirklich was überlegen musste, um den Verkauf von Laphroaig anzukurbeln, zu vermehren und einfach an Geld zu kommen. Und Ian hat sich einiges einfallen lassen. Was er zuerst gemacht hat, ist, dass er die Kapazität von Laphroaig erhöht hat. Er hat exakte Kopien der Wash- und Spirit-Stills anfertigen lassen und hat damit die Kapazität der Brennerei schon mal verdoppelt. Außerdem hat er einen neuen Standard eingeführt, nämlich, dass Laphroaig immer in Ex-Bourbon-Fässern gelagert wird. Das ist heute geltender Standard generell für alle Brennereien, aber noch gar nicht so lange. Das hat sich über die Zeit erst entwickelt. Und Ian Hunter war mit dieser Entscheidung im Prinzip ein Vorreiter und ein Pionier darin, allen Scotch-Whisky bzw. den Laphroaig, den er produziert hat, in Ex-Bourbon-Fässern zu lagern. Und was er noch gemacht hat, ist, er hat angefangen mit der Globalisierung, also seinen Whisky global anzubieten. Er ist nach Skandinavien gereist, hat dort seinen Whisky verkauft. Er ist nach Lateinamerika gereist, er ist nach Zentraleuropa gereist, nach Kanada und in die USA. Und als er in den USA ankommt, Ende der 20er, Anfang der 30er, könnt ihr euch vorstellen, was war da in den USA? Genau, die Prohibition. Großes Problem. Ian Hunter reist extra rüber nach Amerika, um dort seinen Whisky zu verkaufen, um Geld zu verdienen, um sich sozusagen zu vergrößern und die Vertriebswege zu erweitern. Und als er da ankommt, kann er seinen Whisky nicht verkaufen, weil der Alkoholverkauf und der Konsum verboten ist. Aber der Ian ist ja nicht dumm. Es gibt nämlich diverse Ausnahmen für die Alkoholproduktion. Waschalkohol und Arznei darf nach wie vor produziert werden. Also geht Ian mit seinem Laphroaig in Amerika in die Apotheken und lässt die Apotheker einfach mal an seinem Laphroaig riechen. Und die stellen relativ schnell, absolut nachvollziehbar fest, naja klar, das ist kein Whisky zum Trinken oder ähnliches, das ist nichts, was Spaß macht und gut ist, das ist Hustensaft und Medizin, das ist ja absolut klar. Und ihm gelingt es wirklich, Lafroy in den USA als Medizin zu etablieren. Wenn ihr mal Lust habt, googelt mal irgendwie Whisky, Apotheken, Prohibition, irgendwas so in die Richtung. Es ist echt lustig. Man findet da einige Bilder von Rezepten, die Doktoren ausgestellt haben für Whisky, um bestimmte Krankheiten zu heilen. Oder nicht zu heilen, aber um bestimmte Krankheiten zu behandeln. Gut, ja, und all diese Anstrengungen, die Ian unternimmt, die tragen wirklich auch Früchte. Und Ian schafft es, Lafroy echt wieder an die Spitze des Weltmarkts zu bringen und den Verkauf von Lafroy anzukurbeln und ordentlich Geld zu verdienen. Und ihm zu Ehren übrigens wurde letztes Jahr, 2019, eine 30-jährige Ian Hunter Edition veröffentlicht, der bei der Veröffentlichung, bei der Markteinführung schon 750 Euro gekostet hat. Der war natürlich sofort weg und wird jetzt im Netz so bei 1000 Euro und mehr gehandelt. Ich bin leider noch nicht in den Genuss gekommen, den zu probieren, aber was man so liest, scheint der schon ziemlich gut zu sein. Und im Angedenken an Ian Hunter wurde der zum Beispiel auch nur wieder in Ex-Bourbon-Fässern gelagert. Gut, wir machen einen kleinen Sprung. Im Zweiten Weltkrieg wird Lafroy als Militärstützpunkt genutzt. Die Destillerie wird also geschlossen, wie ganz viele andere Brennereien in Schottland. Wird dort sozusagen die Produktion stillgelegt und die Brennereien werden für unterschiedliche, für das Militär wichtige Operationen genutzt. Und Lafroy wurde so auch genutzt, nämlich als Baracken, also dort wurden Soldaten untergebracht und ausgebildet und als Munitionslager. Und wenige Jahre nach dem Krieg, 1954, stirbt Ian Hunter ohne Nachkommen, die die Brennerei von ihm erben könnten. Und da sind wir wieder bei den Problemen, die wir aus den Königshäusern kannten. Der legendäre König, der aus seinem Königreich ein fast schon Imperium gemacht hat, hat nun keinen Nachkommen, um dieses Königreich weiterzugeben. Und das ganze Land und die ganze Whisky-Welt fragt sich, wer besteigt den Thron von Lafroy? Um das zu klären, müssen wir wieder ein bisschen in der Zeit zurück, in die Vergangenheit. Im Sommer 1934 sucht Ian Hunter eine Schreibmaschinenhilfskraft. Und weil das irgendwas mit Schriftkram zu tun hat, fragt er natürlich seinen Buchhalter Willy, ob der jemanden kennt, der irgendwie eine gute Schreibmaschinenkraft ist. Und Willy überlegt nicht lange und schlägt seine Nichte Bessie vor. Bessie heißt mit bürgerlichem Namen Elizabeth Leith Williamson, ist 22 Jahre alt und kommt aus Glasgow. Sie hat 2 Jahre vorher Kunst studiert und das Studium abgeschlossen und ist jetzt auf der Suche nach einem Job, weil offensichtlich war es damals schon wie heute. Mit so einem Studium gewinnst du keinen Blumentopf und findest keinen Job und musst zusehen, wie du irgendwie an Geld kommst. Das ist 100 Jahre her, ist es immer noch genauso. Genau, sie braucht einen neuen Job oder sie braucht überhaupt einen Job. Jobbt in Restaurants, weil sie Geld braucht, um ihr Kunststudium in ein Lehramtsstudium münden zu lassen und macht dem Herrn Schreibmaschinenkurs, dass sie auch so ein bisschen in so Office-Tätigkeiten noch besser wird. Damit ist sie als Schreibmaschinenhilfskraft natürlich total überqualifiziert, aber es ist ja nur für einen Sommer und es ist ja nur, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Bessie fährt also im Sommer 1934 mit ihrer besten Freundin nach Isla und tritt dort diesen Sommerjob an. Und, so viel kann ich schon mal verraten, sie wird längere Zeit auf dieser Insel bleiben. Denn Bessie kommt dort bei Lafroy total super an, fügt sich super schnell ein, wird relativ schnell von der Schreibmaschinenkraft zum Office Manager und zu Ians rechter Hand und übernimmt mehr und mehr Aufgaben. Während Ian zum Beispiel in der Welt unterwegs ist, um seinen Lafroy anzupreisen und zu verkaufen, übernimmt Bessie vor Ort quasi die Leitertätigkeiten der Brennerei. Als dann 1938 Ian Hunter einen Schlaganfall erleidet und auf den Rollstuhl angewiesen ist, wird Bessie für ihn und die ganze Brennerei noch wichtiger und übernimmt noch wichtigere Aufgaben, nämlich den Vertrieb für den US-Markt und damit den wichtigsten Markt für Lafroy zu dem Zeitpunkt. Kurz darauf ist dann ja der Krieg und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass Lafroy als Baracke und als Munitionsdepot genutzt wurde und hier passt Bessie sehr darauf auf, dass nichts kaputt geht und dass vor allem nichts wegkommt. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass viele andere Brennereien auch als Stützpunkte genutzt wurden und die hatten wirklich große Probleme, dass relativ viel Whisky dann auch abhanden gekommen ist. Wer hätte es gedacht? Wenn du schon mal bei einer Brennerei stationiert bist, fühlst du dich natürlich wie die Made im Speck und da kommt schnell dann auch mal das eine oder andere Fass weg oder wird auf einmal leer. Und Bessie hat sehr darauf aufgepasst, dass hier nichts wegkommt, dass nichts kaputt gemacht wird und dass man, sobald der Krieg vorbei ist, sofort wieder mit der Produktion von Whisky anfangen kann. Nach dem Krieg übernimmt sie mehr und mehr das Blending-Geschäft und damit wirklich das Rückgrat der Brennerei. Und dann 1954 stirbt Ian. Und Ian gilt heute bei den ein oder anderen Quellen zwar als ziemlich jähzorniger Mann, aber trotzdem scheint er das Herz am rechten Fleck zu haben, denn er vermacht langjährigen treuen Mitarbeitern den Großteil seines Geldes. Die Brennerei, sein Haus, das Haus Ardennisteel genannt ist, nach einer alten Lost Distillery, also einer alten kleinen Brennerei, die es früher vor 100, 200 Jahren mal an der Stelle von Laphroaig gab. Danach hat er sein Haus benannt, das ist auch ziemlich cool. Das Haus und die Insel Texa, die gegenüber von Laphroaig liegt, all das plus 5000 Pfund Startkapital vermacht er Bessie. Und Bessie ist damit die neue Queen of Laphroaig, wenn man so will. Und Bessie macht einen herausragenden Job. Sie erkennt früh den in den 60ern folgenden Trend des Single Malts und wird in den 60ern dann auch zum Gesicht des schottischen Single Malts in Amerika. Außerdem engagiert sie sich unglaublich sozial, vor allem auf der Insel Islay. Für ihr soziales Engagement wird ihr 1963 sogar der britische Ritterorden The Order of St. John verliehen. Mittlerweile ist der kanadische Spirituosenkonzern Long John Distillers auf Laphroaig und seine Erfolgsgeschichte aufmerksam geworden. Long John Distillers, nur so am Rande, ist wiederum Teil von Shenley, also einem amerikanischen Brennereikonzern, die 1987 für 480 Millionen Dollar an United Distillers verkauft wurden. Und ihr erinnert euch, 1997 wurde aus United Distillers ja dann Diageo. Das nur noch mal so kurz als Überblick mit den Konzernen, was wir ja in der Folge 4 mal ganz kurz angesprochen hatten. Ich will jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil ich dieses Konzerngedöns jetzt auch nicht selber so spannend finde, aber ihr seht, wie das alles so zusammenhängt und wie das ständig von dem einen in den anderen übergeht. Gut, also Long John Distillers wird auf Laphroaig aufmerksam und wird nicht nur darauf aufmerksam, sondern kauft über drei größere Zahlungen und mehrere Jahre verteilt Laphroaig auf. Und so ein Konzern hat natürlich Vor- und Nachteile. Er hilft dabei, mehr zu produzieren und mehr zu verkaufen, weil ich mehr Geld für Werbung zum Beispiel übrig habe, weil ich bessere Vertriebswege habe, weil die Logistik besser ist mit so einem Konzern im Rücken. Aber so ein Konzern ist eben auch nur daran interessiert, Geld zu machen. Und Bessie war eine gute Seele und hatte 31 Angestellte zu der Zeit. Angestellte, die aber nicht unbedingt gebraucht wurden. Aber Bessie war eben, wie gesagt, eine gute Seele und hat sich sozial engagiert und hat jedem, der einen Job gebraucht hat, einen Job gegeben. Es war ja nur jetzt auch nicht so, dass Laphroaig am Hungertuch leiden musste. Und sie hat halt, wie gesagt, jeden eingestellt, der einen Job gebraucht hat. Jetzt kam aber ein Konzern ins Spiel und so ein Konzern ist natürlich auf Gewinnmaximierung aus und der guckt sich das an und das Erste, was der Konzern gemacht hat, ist die Zahl von 31 Angestellten auf 19 zu reduzieren. Das hat Bessie schon nicht sonderlich gefallen, aber was dann kam, hat ihr erst recht nicht gefallen. Shenley war natürlich auch daran interessiert, die Kapazität von Laphroaig nochmal deutlich zu erhöhen. Die Nachfrage für Laphroaig in der Welt war sehr groß und dieser Nachfrage konnte man nur Herr werden, wenn man entsprechend auch das Angebot erhöht hat, ist ja ganz klar. Was Shenley also zusammen mit Bessie geschafft hat und gemacht hat, ist, dass sie die Leistung und die Kapazität der Brennerei in so ziemlich allen Bereichen erhöht haben und verbessert haben. Es wurden die Kühlsysteme verbessert, es wurde die Fermentierungsmenge erhöht, die Ausbeute des Alkohols, die man rausbekommt und. Was aber den größten Streit zur Folge hatte, war der Einbau neuer Brennblasen. Anfangs waren geplant, eine zusätzliche Wash Still einzubauen und zwei Spirit Stills, die genauso groß waren wie die Spirit Stills, die schon drin standen. 4700 Liter. Aus Kostengründen hat sich dann aber Shenley dazu entschieden, eine ganz große Brennblase einzubauen. Also nicht zwei kleine 4700 Liter, sondern eine große 9400 Liter fassende Brennblase. Und dagegen hat sich Bessie so gut gewehrt, wie sie nur konnte. Denn jetzt eine Brennblase einzubauen, die doppelt so groß ist wie alle anderen, wird den Geschmack von Lefroy für immer verändern. In einer größeren Brennblase werden natürlich die chemischen und physikalischen Prozesse, die dort passieren, maßgeblich geändert und am Ende kommt ein anderer Geschmack und ein anderer Charakter raus, das ist ja klar. Bessie hat sich wirklich gewehrt, so sehr es ging und wirklich so lange, bis Shenley gedroht hat, den Vertrag aufzulösen. Sie musste sich dem also beugen und deswegen hat sich der Whisky, der seit den 1970ern, Anfang der 1970er in Lefroy produziert wird, deutlich geändert. Ich habe interessehalber mal geguckt im Internet. Auch hier gilt wieder, es gibt Flaschen, die vor 1970 destilliert wurden oder abgefüllt wurden. Aber dafür müsst ihr ordentlich Geld auf den Tisch legen. Also da sind wir schnell bei 1, 2, 3.000 Euro pro Flasche. Aber verkaufszahlentechnisch hat sich der Umbau auf jeden Fall gelohnt. Man konnte mehr produzieren und man hat seitdem auch wieder deutlich mehr verkauft. Und Lefroy hat sich in den folgenden Jahren erneut zum Verkaufsschlager, vor allem in den USA, entwickelt. 1972 ist Bessie dann in den Ruhestand gegangen. Ob das jetzt mit dieser Übernahme zu tun hat und vor allem auch mit den Entwicklungen, die damit einhergingen, ne? Also Leute entlassen, alles vergrößern, Qualität, Charakter nicht mehr so wichtig, Hauptsache verkaufen. Ob das damit reingespielt hat, weiß ich nicht. Fest steht, Shenley hat über die 60er hinweg Lefroy aufgekauft und war ab 1970 alleiniger Besitzer der Brennerei. Und diese Veränderungen, von denen ich gerade gesprochen habe, die wurden zwischen 1970 und 1972 durchgeführt. Und am Ende 1972 ist Bessie in den Ruhestand gegangen. Bessie ist zwar 1910 geboren, das heißt, sie war zu dem Zeitpunkt 62 Jahre alt, aber das ist eigentlich für so einen Brennereiinhaber auch kein Alter, mit dem man in Rente geht. Ich gehe mal stark davon aus, dass das einen großen Einfluss auf ihre Entscheidung, dann doch in den Ruhestand zu gehen, genommen hat. Letzten Endes kann ich es aber nicht genau sagen. Nichtsdestotrotz steht fest, dass Bessie Williamson neben Ian Hunter und vielleicht noch den Gründern die wichtigste Person in der Geschichte von Lefroy ist und dass sie in die Geschichtsbücher eingegangen ist, nicht nur als die Frau oder die Person, die den Single Malt in die Welt getragen hat, sondern auch die einzige Frau, die im 20. Jahrhundert eine schottische Whiskybrennerei besessen und geführt hat. Wir machen wieder einen kleinen Sprung, nämlich in die 80er Jahre bzw. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und ich hatte ja in Folge 4, wo es um die Royal Whiskys ging, schon mal kurz darauf hingewiesen, dass es gerade Mitte, Ende der 80er und Anfang der 90er so einen Einbruch im Whiskyverkauf gab und dass deswegen einige Brennereien kurzzeitig zumachen mussten, wie zum Beispiel Royal Bruckler, und es andere Brennereien wie Glenorie zum Beispiel aber so schlimm getroffen hat, dass sie überhaupt nicht mehr aufgemacht haben. Und diese Schwierigkeiten hat auch der damalige Distillery Manager zu spüren bekommen. Zu dieser Zeit war auch wieder ein Ian, der Chef der Brennerei, diesmal natürlich nicht Ian Hunter, sondern Ian Henderson. Und Ian Henderson musste sich auch wieder etwas überlegen, womit er den Whiskyverkauf in einer Zeit, in der es schwierig war, ankurbeln konnte. Und so ruft er 1994 die Friends of Lefroy ins Leben. Und die Friends of Lefroy sind im Prinzip ein Marketing-Coup. Denn wer sich schon mal eine Flasche Lefroy gekauft hat, der hat bemerkt, dass in dieser Kartusche, in der die Flasche drin ist, auch so ein kleiner Zettel beigefügt ist, so ein kleines Büchlein, auf dem Friends of Lefroy steht. Und auf der Rückseite dieses Büchleins steht eine Nummer, mit der man sich bei Lefroy als Friend of Lefroy anmelden kann. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist ja schön und gut, dann bin ich Friend of Lefroy, aber was habe ich denn da eigentlich von? Nun, davon hat man mehrere Dinge. Zum einen wird man Mitglied eines Clubs gewissermaßen. Es gibt einmal im Jahr die sogenannten Cairdes-Abfüllungen. Cairdes ist gälisch und heißt Freundschaft und entsprechend können diese Flaschen auch nur Freunde von Lefroy kaufen. Zum anderen und viel wichtiger, pachte ich damit ein Stück Land in der Nähe von Lefroy. Ich also als schnöder Käufer von so einer Flasche werde plötzlich ein Teil von Lefroy selbst. Es gibt etwas überhalb von Lefroy, so ein kleines Feld, und jeder, der Friend of Lefroy wird, erhält auf diesem Feld einen kleinen Bereich, der dann mehr oder weniger ihm gehört. Es ist also eine sehr, sehr gute Idee, zur Kundenbindung und ein sehr, sehr guter Anreiz, mal nach Eila zu fahren und dieses Stück Land, was man da auf Eila gepachtet hat, zu claimen. Und zu claimen heißt, man kann dann da hinfahren, das habe ich auch schon gemacht, kann dort in einen Computer seine Plotnummer, also das Stück Land, das einem gehört, das einem zugeteilt ist, eingeben und kann das dort aufsuchen und dann Fähnchen reinstecken nach dem Motto, das ist meins. Alles in allem also eine hervorragende Marketingidee, mit der ich Kunden binde, mit der ich eine Art Club und Exklusivität etabliere und mit denen ich gleichzeitig auch noch für den Tourismus was tue und Leute nach Eila hole. Es gibt aber auch noch so einen ganz, ganz kleinen juristischen Kniff, den ich sehr, sehr lustig finde. Denn ihr erinnert euch an Peter Mackey und die Water Wars. Wenn also jetzt mal wieder jemand auf die Idee kommen sollte, entweder die Quelle von Laphroaig umleiten zu wollen oder an das Grundstück von Laphroaig zu wollen und das irgendwie abzukaufen, dann müssen die jetzt alle Friends of Laphroaig anschreiben und um Erlaubnis bitten, denn die haben ja auf dem Grundstück dort ein Land gepachtet. Und Friends of Laphroaig sind mittlerweile, glaube ich, bei knapp 1 Million. Also viel Spaß an denjenigen, der Laphroaig irgendwie noch ans Leder will. Die haben sich sehr, sehr clever und sehr, sehr lustig im Prinzip gegen alle Übernahmemöglichkeiten abgesichert. Und so hat es auch Ian Henderson in den folgenden Jahren geschafft, zu einer Art Legende von Laphroaig zu werden. Nicht nur, weil er die Friends of Laphroaig erfunden hat, sondern weil er es wirklich geschafft hat, in den kommenden Jahren den Verkauf von Laphroaig deutlich zu steigern. Aber nicht nur das. In den Jahren von 1990 bis 2003, in denen Henderson also der Chef der Brennerei war, hat man nicht nur den Verkauf deutlich erhöhen können, sondern man hat auch extrem viele internationale Preise abgeräumt. Außerdem hat man es geschafft, in die Top 10 der meistverkauftesten Scotch Single Malts der Welt zu kommen. Im Moment sind sie, glaube ich, auf Platz 8. Und natürlich ist auf Platz 1 unangefochten der Glenfiddich, der, glaube ich, immer noch 4- oder 5-mal so viele Flaschen im Jahr verkauft wie Laphroaig. Außerdem, und das fand ich auch noch sehr spannend, war Henderson von 1989 bis 1996 zusätzlich auch noch der Brennereimeister von Ardbeg. In dieser Zeit, ihr erinnert euch wieder, ach, Ende der 80er, Anfang der 90er, wo es für manche Distillen in Schottland nicht so richtig gut lief, da war auch Ardbeg ganz, ganz schlimm getroffen und war kurz davor, wirklich komplett stillzustehen. Und Ian Henderson hat mit so ein paar Leuten von Laphroaig die Brennerei immer noch so ein bisschen am Laufen gehalten. Die haben, glaube ich, in 2 Monaten im Jahr haben die immer noch so ein bisschen was gebrannt und sich quasi so ein bisschen als Kümmerprojekt wirklich darum bemüht, dass die Brennerei nicht komplett stillsteht. Und dann 2003 ist Ian Henderson in den Ruhestand gegangen. Und jetzt muss ich kurz noch so eine kleine Anekdote erzählen. Ich bin ja auch Mitglied der Scotch Malt Whisky Society und da bin ich in der letzten Zeit auf eine Brennerei aufmerksam geworden, die noch relativ jung ist und die ich total spannend fand und wo ich beim Probieren immer schon gesagt habe, das ist eigentlich so ein bisschen so ein neues Laphroaig und vielleicht sogar so ein bisschen ein besseres Laphroaig. Und natürlich insofern auch spannender, weil es so ein Underdog-Ding ist. Und zwar handelt es sich dabei um die St. George Distillery. Das ist nicht eine schottische Brennerei, sondern die ist in England, in Norfolk. Und die macht sowohl einen rauchigen Whisky als auch einen nicht rauchigen Whisky. Und mich hat der rauchige Whisky extrem an Laphroaig erinnert und sogar noch so ein bisschen an so einen zugespitzten, noch ein bisschen mehr Laphroaigigen Laphroaig als der Laphroaig ist. Ihr wisst, was ich meine, wenn es sowas überhaupt gibt irgendwie. Und jetzt in meinen Recherchen für diesen Podcast, für diese Folge, ist mir aufgefallen, wisst ihr, wer da der Brennereichef ist? Ja, Ian Henderson. Ian Henderson ist in den Ruhestand gegangen, nachdem er bei Laphroaig war und arbeitet jetzt aber so ein bisschen aus dem Ruhestand heraus, auch als Kümmerprojekt oder wie auch immer, ist auf jeden Fall der Master Distiller bei St. George Distillery. Also von mir hier wieder ein kleiner Reefery Dram Top-Tipp. Schaut euch mal die St. George Distillery an, auch wenn es keine schottische Whiskybrennerei ist. Anschauen und probieren lohnt sich auf jeden Fall. Und um den Bogen endgültig in die Gegenwart zu schließen, der jetzige momentane Brennereimeister ist John Campbell. Ich weiß, ein Campbell, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er ist offensichtlich auch wieder eine Ausnahme, denn John Campbell macht trotz seines Familiennamens einen echt guten Job bei Laphroaig. Ja, damit sind wir jetzt knapp nach einer Stunde über Laphroaig sprechen auch am Ende meiner Special Laphroaig Edition. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und ihr hattet Spaß. Probiert mal in Laphroaig, traut euch mal, bleibt mir gewogen und wir hören uns in der nächsten Folge. Und wie immer gilt, wenn ihr genug davon habt, immer nur zuzuhören und mal was probieren wollt, dann kommt einfach zu einem meiner Tastings. Wann und wo die stattfinden, findet ihr im Internet unter www.wefreedram.com und auf Facebook und Instagram. Folgt mir gerne, teilt mich gerne. Wir hören uns bei der nächsten Folge von WeFreeDramcast. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und Slangewa.